gemessen ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Rettungsstelle war, bis zu dem Zeitpunkt, dass es um Leben und Tod ging, sind gerade mal 12 Stunden vergangen. Und da muss ich auch sagen, da habe ich ganz oft gedacht, wäre ich an diesem Tag nicht ins Krankenhaus gegangen. Also meine Tochter mit ihren 8 Jahren hat meinen Mann relativ schnell gefragt, ob die Mama sterben kann. Aber das, was ich als erstes von meinem Herzen einfach wahrgenommen habe, war diese unglaubliche Regelmäßigkeit des Herzschlags, was ich ja überhaupt nicht mehr kannte von meinem kranken Herzen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Auch ein wenig gerade erkältet. Ach, das bisschen Husten und Fieber, das geht in ein paar Tagen wieder weg. Mit ein wenig Schonung und Schlaf. Wer denkt so nicht? Auch Franziska Pleiß, 37 Jahre alt und ansonsten topfit, dachte das. Doch es kam anders. Innerhalb von 2 Wochen startete ihr Immunsystem eine Abwehrattacke gegen ihre Herzmuskelzellen. Eine Herzmuskelentzündung, fachsprachlich Myokarditis, war die Folge, die ihr fast das Leben kostete. In dieser Folge spreche ich mit ihr über diesen dramatischen Weg von der Erkältung bis zur massiven Herzschwäche und der lebensrettenden Herztransplantation. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Hallo Franziska, ich freue mich sehr, dass du meine heutige Gesprächspartnerin bist.
Hallo, ich freue mich auch, hier mit dir über das wichtige Thema sprechen zu dürfen.
Wie geht's dir denn so vorneweg als erstes mal gefragt? Heute, 5 Jahre nach eben dieser Herzmuskelentzündung und knapp 3 Jahre nach der Herztransplantation.
Ja, mir geht's wirklich ausgezeichnet, sehr, sehr gut. Ich habe sehr viele Augenblicke, wo ich tatsächlich vergesse, dass ich so krank war und transplantiert bin aktuell. Ich betone auch immer wieder, dass ich tatsächlich nie gewagt habe zu träumen, dass es mir mal wieder so gut gehen darf.
Ja, toll, das zu hören. Und trotzdem, wie fing das denn an damals mit dieser Herzmuskelentzündung? Beziehungsweise eigentlich war es ja am Anfang nur eine harmlose Erkältung, wie du erzählt hast.
Ganz genau. Und im Grunde genommen war es eigentlich heute vor 5 Jahren, beziehungsweise gestern vor 5 Jahren, wo ich eine ganz normale Erkältung bekam. So, natürlich habe ich mir dabei erstmal gar nichts gedacht, außer dass es ärgerlich ist, kurz vor Weihnachten nochmal erkältet zu sein. Und dann blieb ich auch relativ schnell zu Hause, weil ich dann auch gemerkt habe, ach, naja, das Übliche nach 3 Tagen geht weg, ist nicht eingetreten. Und ging dann auch zum Arzt, der mich krankgeschrieben hat. Und nach 14 Tagen, das Wochenende des 3. Advents, kippte das dann plötzlich ganz massiv, wo ich auch tatsächlich das erste Mal gedacht habe, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwas anderes. Und dabei
woran hast du das gemerkt? Also, dass das mehr ist vielleicht als ein harmloser Erkältungsinfekt?
Ich konnte mich kaum mehr belasten. Ich habe auch so einen starken Husten bekommen, der aber irgendwie auch sich nicht so ganz normal angefühlt hat. Also ich hatte wirklich viele Dinge, die sich einfach nicht so richtig normal angefühlt haben. Und vor allen Dingen diese plötzlich eintretende Schwäche. Also man muss sagen, ich war ja vorher ein top fitter, sehr gesunder Mensch, habe niemals Medikamente eingenommen und war niemals irgendwie großartig krank in den Jahren zuvor und konnte damit auch schwer umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Grunde genommen war plötzlich diese massiv eintretende Schwäche, körperliche Schwäche da.
Und die war ja wirklich so massiv, also nicht nur einfach mal, wie man sich bei einer Erkältung schlapp fühlt, dass du dann die Entscheidung getroffen hast, beziehungsweise dein Mann, nee, ab mit dir in die Klinik.
Genau.
Was ist da passiert?
Also mein Mann brachte mich in die Klinik, weil das Schlüsselerlebnis war grundsätzlich, dass ich nicht mehr die Treppen hochkam. Also wir wohnen am 2. Stock eines Mietshauses und wir sind wiedergekommen von der Familie am 3. Advent und dann bin ich da einfach nicht mehr die Treppen hochgekommen. Das war wirklich, da habe ich das erste Mal so richtig Angst bekommen. Die Nacht zuvor hatte ich starke Probleme mit der Atmung, die ich auch überhaupt nicht zuordnen konnte. Und dann hat mein Mann mich in die Klinik gebracht. Selbstständig, wir haben da auch gedacht, wir brauchen da keinen Rettungswagen. Im Nachgang hätte ich mich natürlich mit dem Wissen, was ich später hatte, dann definitiv für einen Rettungswagen entschieden. Aber mein Mann hat mich dann den kurzen Weg vom Parkplatz hin zur Rettungsstelle wirklich fast tragen müssen, weil ich dann wirklich diese Verschlechterung nochmal massiv erfahren habe und im Krankenhaus dann in der Rettungsstelle das übliche EKG, Blutabnahme, Röntgen und dies und das. Und dann habe ich einen Beutel an Antibiotika dran hängen zu haben. Und ich komme ja aus der Medizin. Ich dachte mir dann so, okay, jetzt habe ich bakteriellen Infekt. Das konnten sie jetzt nachweisen, dann ist gut. Und dann kam aber der Oberarzt zu mir am Sonntagabend, dritter Advent, und sagte zu mir, Frau Bleis, wir denken, dass Sie vielleicht eine Myokarditis haben, eine Herzmuskelentzündung. Ja. Und das sind wirklich Augenblicke, das habe ich noch ganz bildlich vor mir, weil das sich so festgebrannt hat. Ich war wirklich dann in heller Panik.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es war ja so wirklich mitten aus dem Leben heraus und das wurde ja so massiv, dass du hast ja wirklich auf Messerschneide auch da im Krankenhaus auf einmal gestanden. Wie war das denn für dich mit eben damals gerade 37 Jahren? Du hast gerade erzählt, du kamst aus der Medizin, sogar aus der Kardiologie, mit einer kleinen Tochter und verheiratet jetzt auf einmal schwerst krank zu sein.
Ja, also das war völlig unbegreiflich. Ich denke, das hat auch Monate gebraucht, um ungefähr zu akzeptieren oder ungefähr auch nachträglich zu begreifen, was da geballt in so wenig Zeit an Ereignissen passiert ist. Gemessen ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Rettungsstelle war, bis zu dem Zeitpunkt, dass es um Leben und Tod ging, sind gerade mal 12 Stunden vergangen. Und da muss ich auch sagen, da habe ich ganz oft gedacht, wäre ich an diesem Tag nicht ins Krankenhaus gegangen, dann hätte man mich wahrscheinlich nicht mehr retten können.
Und was genau hat man dann noch weiter im Krankenhaus gemacht? Also Antibiotika angehängt? Aber es ist ja noch mehr passiert.
Ja, ich bin dann erstmal auf die Intensivstation gekommen und am nächsten Tag habe ich dann den ersten Herzkatheter bekommen. Da bin ich reingeschoben worden und dachte auch, mein Gott, ich bin 37 Jahre. Ich dachte, sowas bekäme ich mit 80 erst frühestens, weil ich tat doch so viel für mein Herz und war so stolz auf mein gesundes, starkes Herz. Und dann auf einmal bekomme ich so einen Herzkatheter. Wenige Stunden nach diesem Routine-Herzkatheter bekam ich dann gleich den nächsten Herzkatheter, weil derweilen schon 2 Notfallsituationen, also massive Herzrhythmusstörungen eingetreten sind und ich dann so eine Verschlechterung meiner Herzleistung hatte, dass ich im sogenannten kardiogenen Schock war. Also das Herz ist so schwach, so nah am Versagen, dass der komplette Kreislauf droht zu versagen. Und dann bekam ich auch wieder im Herzkatheter eine Notfallpumpe, eine Mikropumpe in mein Herz implantiert. Gott sei Dank geht das auch durch einen Herzkatheter. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass dieses periphere Krankenhaus in Berlin dazu in der Lage war.
Ja, Gott sei Dank, dass sie dich dann wirklich so schnell stabilisieren konnten.
Ja, das war unglaublich. Und das habe ich auch wirklich gemerkt. Also ab dem Zeitpunkt, wo diese Pumpe drin lag, habe ich gemerkt, dass mir wieder ein bisschen besser ging. Ja, dann bin ich auch notfallmäßig transportiert worden ins Deutsche Herzzentrum nach Berlin und muss auch wirklich sagen, dass ich psychisch da schon so am Dekompensieren war. Ich war so überdreht, muss ich sagen, dass ich mich später auch gewundert habe, warum. Und ich denke, ich war einfach völlig, völlig geschockt von den ganzen Situationen, dass ich gar nicht anders konnte, als da irgendwie mit irgendeinem Humor damit umzugehen im Nachgang. Mhm. Eigentlich unfassbar, was da Psyche auch...
Sprichwörtlich Galgenhumor.
Ja, genau. Das ist nochmal der viel, viel bessere Spruch dazu. Und es ist wirklich unglaublich, was so die Psyche kompensieren muss in so einer herausfordernden Situation.
Wie lange warst du dann noch im Herzzentrum, damit die Ärzte sich dort final haben stabilisieren können?
Ja, also ich war insgesamt über zwei Monate im Herzzentrum, hatte diese besagte Mikropumpe, die Impellerpumpe, wirklich sehr viele Wochen, eben auch diese fast zwei Monate in meinem Herzen. Das war damals auch so das erste große Projekt, diese Pumpe liegen zu lassen. Für mich war das eine sehr, sehr wichtige Sache, weil ich wollte... Man sagte mir, eventuell bräuchten sie ein Kunstherz. Das ist nochmal eine viel massivere Unterstützung des Herzmuskels in einer viel größeren Operation. Und ich wollte das nicht. Das war sowieso schon unvorstellbar, dass mein Herz so krank sein sollte. Also wie ging es denn mit dieser Pumpe wieder einigermaßen besser, obwohl ich ständig auf dieser Intensivstation kämpfte mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.
Aber irgendwann hat sich zumindest... Phasen war, also dein Herz erstmal so weit stabilisiert. Ich glaube, man konnte die Pumpe ja sogar entfernen und du bist dann nach einer gewissen Zeit sogar nach Hause entlassen worden. Aber wie ging es dir dann, nachdem du aus der Klinik wieder zu Hause warst und im Alltag irgendwie dann auch mit diesem geschwächten Herzen klarkommen musstest?
Ja, ich bin zunächst erstmal entlassen worden mit einer sogenannten Live-Vest, die ja so eine Zwischenlösung ist zwischen, oh, man sieht, der Patient, die Patientin hat massive Herzrhythmusstörungen, aber man gibt dem noch ein bisschen Zeit und möchte jetzt noch nicht so einen Defibrillator implantieren. Und so bin ich dann erstmal mit dieser Live-Vest, die notfallmäßig ja auch schocken kann, nach Hause gegangen. Und das war eine unglaublich bedrückende Situation für uns alle. Meine Tochter war damals 8 Jahre alt. Mein Mann, der hat natürlich alles plötzlich tragen müssen in dieser Situation, hatte auch schon Paniksituationen aufgrund dieser massiven Sorge, die da bestand. Ja, für uns war das schrecklich zu wissen, dass ich immer noch diese massive Herzrhythmusstörung habe und tatsächlich in dieser ganzen Zeit ja auch schon von Herztransplantation gesprochen worden ist. Mhm. Einfach weil diese Herzrhythmusstörung aufgrund meiner massiven Entzündung sich so manifestiert haben in meinem Herzen.
Also das Eis blieb nach wie vor dünn. Wie hat das eigentlich, du hast gesagt, deine Tochter war damals 8, was hat sie aus dieser Zeit genau mitbekommen und vor allem, wie hat sie darauf reagiert, dass du ja nicht mehr, also erst mal lange im Krankenhaus warst und auch danach nicht mehr die Alte warst, weil die Herzschwäche plötzlich manche Aktivitäten ausgebremst hat? Und auch, wie war das für deinen Mann?
Also meine Tochter mit ihren 8 Jahren hat meinen Mann relativ schnell gefragt, ob die Mama sterben kann. Sie hat natürlich logischerweise ziemlich viel mitbekommen und da hat mein Mann zu ihr auch gesagt, ja, das kann passieren. Sie war in einem Alter, wo sie mit auf die Station durfte damals, war ja auch vor Corona, da war das ja alles noch nicht so ein Problem. Für sie, für uns alle war das natürlich eine massive Belastung. Sie hat sich schnell an den Papa, so an als ihr helfender und starker Anker festgebunden. Das war auch sehr, sehr wichtig, dass sie den Papa hatte und der für sie so ein Anker war. Trotzdem hat sie sich verschlossen. Das ist aber, denke ich mal, eine völlig normale Reaktion. Klar, so ein Elternteil ist für ein Kind immer so diese absolute sichere Bank und du weißt von heute auf morgen nicht mehr. Und das war natürlich für meine Tochter genauso bedrohlich wie für alle anderen auch.
Und dann etwa ein halbes Jahr, nachdem du dann nach der Herzmuskelentzündung zu Hause warst, dann bist du sogar auf eine Liste gekommen. Du hast schon erwähnt, das Thema Herztransplantation kam sehr früh auf und dann bist du auch tatsächlich auf diese Liste gekommen und zunächst einmal als normal gelistet. Was heißt das denn eigentlich, normal gelistet? Und welche Konsequenzen haben sich dann für dich und für dein Leben auf einmal daraus ergeben? Kann man da als junger Mensch noch genauso planen und weitermachen wie vorher?
Ja, was heißt normal gelistet? Das bedeutet, dass es Patienten gibt, die dann irgendwann, wo ganz sicher ist, dass sie eine Herztransplantation brauchen, ganz viele Prozesse durchlaufen müssen, ganz viele Untersuchungen durchlaufen müssen. Und dann kommen die auf die sogenannte Transplantationsliste für ein Spenderherz in meinem Falle. Und innerhalb dieser Liste wird eben kategorisiert zwischen nicht transplantabel, also dass ich mich auch jederzeit hätte melden müssen, wenn ich beispielsweise einen Infekt gehabt hätte, zwischen transplantabel, also normal gelistet, wie ich es dann auch lange Zeit war, wo man jederzeit ein Transplantat erhalten kann, aber aufgrund der schlechten Spendesituation in Deutschland hat man tatsächlich erst ab einem Listungsstatus, der dann nochmal deutlich höher ist und HU genannt wird, High Urgency, ab dem Zeitpunkt hat man eine Chance auf ein Spenderorgan. Und ja, dann war ich normal gelistet und wusste, mit meiner Blutgruppe 0 werde ich wahrscheinlich jetzt nicht gleich sofort ein Herz bekommen. Und auf der einen Seite war das gut, dass dieser Schritt gemacht worden ist. Auf der anderen Seite war das natürlich unvorstellbar, dass ich ein Spenderorgan bräuchte. Und das war auch psychisch wieder eine ganz schwere Sache, weil ich wirklich auch immer noch daran festgehalten habe, dass es vielleicht so eine kleine Chance gibt, dass ich doch vielleicht mein Herz noch retten kann. Und habe dafür auch alles getan, habe alle Medikamente eingenommen, habe Spezialisten aufgesucht in Bezug auf die Herzmuskelentzündung, die ja immer noch andauernd war, muss man sagen. Habe immer sehr stark darauf geachtet, dass ich genau weiß, was meine Krankheit inkludiert, was ich vielleicht auch tun kann. Ernährung, Bewegung, soweit es ging mit meinem super schlechten Herzen und so die ein oder anderen Sachen, die man natürlich im Austausch mit anderen Betroffenen als auch mit den Ärztinnen und Ärztinnen erfährt.
Und du hattest ja leider wirklich eine besonders gemeine und dramatische Form der Herzmuskelentzündung, dadurch, dass ich dann dein eigenes Immunsystem gegen die Herzmuskelzellen gerichtet hatte und das Ganze nur minimal gestoppt werden konnte und eben mit Medikamenten so ein bisschen in der Schwebe gehalten werden konnte. Das ist ja man sagt dann eosinophile Myokarditis, das ist eine relativ seltene Form, aber dann besonders gravierend. War dann irgendwann wirklich auch klar, dass es wirklich nur der Übergangszustand jetzt ist? Du bist gelistet, aber dass deine Herzschwäche in jedem Fall auch dann durch diese Belastung, durch diese weiter latent schwelende Myokarditis dann diese Herzschwäche so weit gehen würde, dass dein Herz unwiderruflich kaputt ist? Oder du hast es ja ganz kurz anklingen lassen, diese Hoffnung, die bestand schon noch ein bisschen, dass sich das Herz doch wieder auch ja länger stabilisieren könnte oder sogar bessern könnte.
Ja, also letztendlich war eigentlich, wenn, dann ging es nur noch um Stabilisierung. Also tatsächlich wusste ich, dass ich einen sehr, sehr, sehr schlechten Zustand habe mit starker Herzschwäche, mit starken Herzrhythmusstörungen. Es immer nur für mich so ein Aushalten war, wie lange hält's denn, bis ich wieder eine Herzrhythmusstörung habe, die massiv ist. Und ich hatte da ja auch schon mittlerweile den implantierten Defibrillator, der mich ja auch schon geschockt hat und seine anderen Funktionen gut ausgenutzt hat. Also das war immer nur ein mal gucken, wie lange es gut geht. Das hat dann auch solche Ausartungen gehabt, dass meine Tochter, die ja auch zur Schule gegangen ist, dann auch trotz eigenem Schlüssel nicht alleine nach oben kam. Also sprich, wenn ich ihr aufgesummt habe, nachdem sie geklingelt hat, ist sie nach oben gekommen. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich einfach zu dem Papa auf Arbeit gegangen oder hätte angerufen. Mhm. Aber sie hatte natürlich auch massive Angst und die war einfach auch da, dass ich tot umfalle, dass irgendwas vielleicht nicht mehr hilft. Also wir haben uns auch über sowas wie Notknöpfe in einer Wohnung unterhalten. Also solche, die man ja eigentlich auch nur verknüpft mit alten Menschen, die alleine leben.
Mhm. Ja, aber tatsächlich, du hast dann die Leihfest, du hast gerade erwähnt, gegen den Defibrillator, der implantiert wurde, gewechselt und die Herzrhythmusstörungen waren doch immer noch so da, dass dieser Defi auslösen musste. Und du hast auch mal im Vorfeld erzählt, dein Mann hatte dich auch reanimieren müssen, das ein oder andere Mal. Oder war das noch, bevor du den implantiert bekommen hattest?
Nein, ich hatte recht zügig, also 3 Monate, nachdem ich überhaupt krank geworden bin, dann tatsächlich schon den implantierten Defibrillator. Dann bin ich einmal geschockt worden von dem Defi. Da lag meine Tochter nachts neben mir im Bett. Das war ganz gruselig, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn ich nicht den implantierten Defibrillator hatte. Das war auch wirklich meine Versicherung und das konnte ich dann zum Glück auch so annehmen. Es sind alles Prozesse, die nicht einfach sind, solche Dinge überhaupt erstmal zu akzeptieren in diesem Alter und vielleicht auch in vielen anderen Bereichen und Altersstrukturen, die man so durchlebt in seinem Leben. Aber grundsätzlich war das dann so, 1 Jahr und 9 Monate nachdem ich so erkrankt bin und mich für stabil gehalten habe, muss ich sagen. Wir haben alle gedacht, okay, jetzt haben wir vielleicht einen Zeitpunkt erwischt, in dem es jetzt eine Weile lang vielleicht so halten könnte, ein paar Jahre vielleicht noch, bis ich dann wirklich transplantiert werden müsste. Und dann hatte ich so eine Herzrhythmusstörung und habe sofort gemerkt, oh mein Gott, das ist jetzt wieder so eine bedrohliche. Ich habe darauf gewartet, dass der Defi losging und er ging nicht los. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und dann ging er doch los und es half aber nicht, da musste mein Mann mich dann reanimieren. Da waren wir auch als Familie zusammen, also meine Mutter hatte da auf meine Tochter im Nebenraum aufgepasst und mein Vater rief den Rettungsdienst, mein Mann hat mich reanimiert. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und bin nur erst da zu mir gekommen und da war ich auch schon so unfassbar verängstigt, dass ich da auch dachte, oh mein Gott, sterben hätte jetzt nicht wehgetan. Ich war einfach nur weg. Ich hatte einfach nur dunkel und das war für mich eine gute Situation. Bei dieser ganzen Bedrohlichkeit, dieser immerwährenden Angst, war das eine gute Situation. Da sieht man erstmal, wie hoch der Leidensdruck ja tatsächlich war. Hm. Und dann dachte ich aber im nächsten Augenblick, nein, aber gestorben wird ja nicht. Hier gibt es eine Familie und die braucht dich. Hm. Ja, und dann ist die gesamte Situation, hat sich dann nochmal wiederholt im selben Jahr, Ende 2021, kurz nach Weihnachten und dann hat sich das nochmal wiederholt in derselben Konstellation. Mein Mann hat mich reanimiert, ich bin ins Krankenhaus gekommen und das war dann der Zeitpunkt, wo ich auf dieser Transplantationsliste von T, also normal gelistet, auf High Urgency hochgestuft worden bin, weil absolut klar war, dass eine neue Herzrhythmusstörung dieser Qualität mich das Leben kosten würde.
Ja. Und das war dann auch tatsächlich die Entscheidung, okay, jetzt ist leider früher, als du gehofft hast, der Zeitpunkt, dass eine Herztransplantation anstehen könnte. Kannst du denn beschreiben, wie du dich gefühlt hast in diesem Augenblick, als tatsächlich diese Dringlichkeit für eine Transplantation so klar im Raum stand?
Ich war erleichtert. Ich war unfassbar erleichtert, weil ich so eine Angst hatte, dass, also ich konnte nicht mehr nach Hause gehen. Es war einfach so, ich konnte es nicht, getrieben von der Angst, dass dieser Defibrillator mir nicht mehr helfen wird. Und das lag ja nicht am Systemdefibrillator, sondern daran, dass mein Herz schon so vernarbt war. Und meine Familie, die jetzt schon 2 Reanimationen durchführen mussten, konnten das auch nicht mehr ertragen. Also diese Situation war einfach unglaublich belastend. Und deswegen war das eine Erleichterung, jetzt die Option, die ich dann gehen wollte, dass ich die dann auch jetzt bekommen habe.
Also es war dann am Ende der leichtere Schritt, dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon ein Herz brauche, dann jetzt und dann, dass es vorangeht. Wie war das denn dann, wenn du auf High Urgency bist? Du bist in der Warteposition, du musst in der Klinik bleiben, kannst das Klinikbett ja eigentlich nur verlassen, um dann die Klinikflure auf und ab zu wandern. Also das stelle ich mir schon sehr, sehr quälend vor. Und das war ja doch einige Tage, also 66 hast du, glaube ich, mal erzählt, wo du dann in der Klinik warst, immer in dieser Warteposition, was passiert, bekomme ich ein Herz? Wie ging es dir dabei? Ja.
Also das waren 67 Tage, genau. Mein Oberarzt hat mir gesagt, naja, er denkt, dass ich so 3 Monate warten werde. Und das war auch eine Zeit, mit der ich so gerechnet habe. Grundsätzlich habe ich sogar mit mehr gerechnet. Dann war ich dann in diesem Krankenhaus. Das war ein anderes Krankenhaus, in dem, wo ich letztendlich operiert worden bin. Und da waren wir auch mehrere Leute auf der Station, die gewartet haben auf eine Transplantation. Und das war für mich dann eigentlich eine ganz bewusste Zeit, meinem Herzen Danke zu sagen für das alles, was mich jetzt auch am Leben erhalten hat. Man muss sich ja vorstellen, da ist ein Krieg in meinem Herzen ausgebrochen und mein Herz hat dem auch was entgegensetzen können und hat durchgehalten. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Und ich habe diese Zeit genutzt, um mich vorzubereiten, mental. Einfach, da hat mir auch geholfen, dass ich mir gesagt habe, ich habe schon so viel jetzt durchgestanden, so viel Schlimmes. Und ich schaffe das jetzt auch noch. Also das schaffe ich jetzt auch noch. Und ich habe mich
wirklich
verabschiedet von meinem Herzen. Ich habe da einen guten Weg gefunden, den Alltag zu gestalten in der Klinik. Zwischen Ruhe, was man natürlich dann braucht, und auch sich fit zu halten. Also zu gucken, dass man sich gut ernährt und dass man aber auch über den Flur geht, ein paar Übungen macht, um irgendwie jedes Gramm an Muskulatur auch zu bewahren, weil die große Operation das ja alles braucht, diese Kraft, die man mitnehmen kann.
Nicht ganz einfach. Und dann trifft man ja wahrscheinlich in diesen Transplantationszentren auch auf andere Patienten, die ebenfalls auf ein neues Organ warten. Bildet man da so eine Art eingeschworene Gemeinschaft oder fühlt man sich vielleicht sogar als Konkurrenten um das eine einzige rettende Spenderorgan, weil leider haben wir ja nicht so viele in Deutschland.
Also als Konkurrenten fühlt man sich auf gar keinen Fall. Wir waren da auch eine Gruppe von mehreren Leuten. Wir taten uns gegenseitig gut, weil wir ja in derselben Situation waren und eben auch aushalten mussten. Und das tat auch gut. Wir haben Spiele spielen können und unterhalten können und unsere Ängste, Sorgen und Hoffnungen teilen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Verbindung zwischen Menschen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. In dieser Gruppe von anderen Patienten, was sind das genau für Themen, mit denen man sich beschäftigt? Versucht man sich eher abzulenken über alltägliche Gesprächsthemen oder ist doch eigentlich die Operation oder das, was ansteht, das, was im Fokus der Gespräche steht?
Ach, eigentlich, natürlich unterhält man sich, warum bist du hier? Was ist in deiner Geschichte passiert, dass du eine Transplantation brauchst? Als auch, ja, gerade so über, was sind das für Menschen? Also erstmal nichts anderes wie das, was man so im Alltag tut, wenn man auch in ganz normalen Lebenssituationen eine neue Person kennenlernen würde. Aber klar, das ist eine ganz andere Ebene. Und wir haben uns ganz viel über Träume unterhalten, was wir machen wollen, wenn wir wieder rauskommen. Und ja, Zukunftspläne. Das habe ich auch als sehr schön. Mhm. Ja, Zukunftspläne. Es gibt nichts Schöneres, um zu leben als für die Zukunft, mhm, oder?
Definitiv. Und trotzdem denke ich mir auch, das Thema Sterben und Tod, das kam ja dann bei dir sicherlich auch schon vor der anstehenden Transplantation auf. Zum Beispiel nach den ersten akuten Herzkrisen und dann auch den Reanimationen durch deinen Mann. Wie bist du denn gerade angesichts deiner Familiensituation eben mit deiner Tochter und deinem Mann damit umgegangen? Konntet ihr insgesamt sehr offen darüber sprechen? Oder das Thema Sterben, habe ich oft das Gefühl in Deutschland, man versucht es ein bisschen unter den Teppich zu kehren.
Ja, also natürlich mit meiner Tochter habe ich versucht, das jetzt nicht so zu diskutieren wie mit meinem Mann. Ja. Dennoch blieb das Thema ja auch nicht aus. Mit meiner Tochter habe ich da schon versucht, drüber zu sprechen, dass das für Mama, dass das natürlich passieren kann, aber Mama tut alles, dass das eben nicht passiert. Und ich glaube, das war die wichtigste Botschaft für mein Kind. Mhm. Zu wissen, dass Mama darum kämpft, dass es ihr irgendwann wieder besser geht und dass es auch einen Weg geben wird. Also diese Zuversicht auch immer zu behalten. Und die hatte ich auch wirklich. Mhm. Und mit meinem Mann, natürlich spricht man da über andere Dinge. Wir haben auch geheiratet, als ich so krank geworden bin, weil ich auch wollte, dass da eine Sicherung auch für meine Familie da ist, eine Absicherung. Und ja, das war natürlich ein schweres Thema, über den Tod zu sprechen. Aber mein Mann hat mir auch gut geholfen, Dinge zu akzeptieren. Mhm. Also auch in Bezug auf die schwere Krankheit, dass er zu mir gesagt hat, Mensch Franzi, wenn es dich nicht getroffen hätte, hätte es irgendeine andere Familie getroffen. Und du kannst doch gut mit umgehen. Und tatsächlich, so merkwürdig das vielleicht für einen Außenstehenden klingen mag, aber uns beiden hat es geholfen, mir auch, das auch viel besser zu akzeptieren als das, was es nun mal war. Pech. Hm. Es war alles Pech, dass mir das passiert ist. Und das hätte jedem anderen auch passieren können.
Wie gut, dass man dann so zusammengestanden hat und durchstanden hat die Zeit. Und dann kam ja auch der Tag, als es auf einmal hieß, wir haben ein Organ für Sie. Kannst du dich an diesen Tag erinnern, als das Spendeherz da war? Wie ging es dir in dem Augenblick?
Also erstmal, das war ein völlig normaler Tag. Mhm. Also ich hab so schöne Erlebnisse gehabt. Ich habe wirklich eigentlich einen schönen Tag gehabt. Und, und am Abend dann wollte ich meinen abendlichen Spaziergang auf dem Flur machen, um mich ja ein bisschen fit zu halten. Und dann stand der Pfleger hinter mir und meinte, Frau Bleis, wir haben ein Organangebot für Sie. Bitte machen Sie sich jetzt fertig, packen Sie schnell zusammen. Gleich kommt der Notarzt und Rettungswagen und holt Sie ab. Also das war eine Situation, wo wirklich alle Gefühle einmal auf mich runtergefallen sind. Da war natürlich Freude, Erleichterung, Angst und gleichzeitig aber auch schon diese Trauer, dass da ja auch ein Mensch ja verstorben ist. Der ist natürlich nicht für mich gestorben und der ist auch nicht für die Organspende gestorben. Der ist einfach gestorben, wie es jeden Tag passiert. Und der Mensch hat sich für Organspende entschieden. Und gleichzeitig war das diese große Dankbarkeit und gleichzeitig diese Trauer, die waren gleichermaßen in mir vorhanden.
Und ja, dann ging ja vermutlich auch alles wirklich sehr, sehr schnell. Wenn du dich fertig gemacht hast zur Operation, da kann man ja gar nicht so lange warten. Am Ende, mit welchem Gefühl bist du dann aufgewacht nach der Operation mit dem Wissen, ich habe jetzt das neue Herz in meiner Brust?
Ja, also zunächst einmal war ich einfach nur froh, wieder aufgewacht zu sein, ganz klar. Und dann war ich natürlich erstmal völlig überwältigt von diesem ganzen anderen Gefühl, wie wieder auf der Intensivstation. Es ist natürlich ohne Frage eine ganz herausfordernde, große Operation. Das spürt man natürlich als Patient, ne? Dass da viel passiert ist. Und das belastet natürlich auch erstmal sehr. Ein paar Tage später konnte ich das erst so richtig realisieren. Aber das, was ich als erstes von meinem Herzen einfach wahrgenommen habe, war diese unglaubliche Regelmäßigkeit des Herzschlags, was ich ja überhaupt nicht mehr kannte von meinem kranken Herzen. Dieses immer stetige vor sich hinschlagen, jetzt ein bisschen schneller durch die Intensivmedizin auch, aber das war einfach, ich habe gemerkt, das ist ein starkes Herz. Und das kann ich auch wirklich nur so beschreiben, dass ich genau den Unterschied spürte zwischen diesem schwachen Herzen, was vorher da war, und dieser unglaublichen tiefen Stärke dieses neuen meines Herzens.
Und dann ging es ja auch wirklich gut weiter mit dem Heilungsprozess. Da war, lief alles dann auch wirklich glatt oder gab es nochmal Probleme?
Ja, also Das erste Jahr war ein bisschen herausfordernd, klar, aber ich bin erstmal super schnell in die Reha gekommen, war nach 6 Wochen in der Reha-Klinik, war dann 3 Wochen in der Reha-Klinik selbst und konnte da wirklich gut erholen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich mobilisiert worden bin, dass ich wieder gehen konnte und eben auch wusste, dass das für mich ein großer Schlüssel ist, wenn ich gehen darf, wenn ich belassen darf, dann werde ich das auch tun. Und das war ganz, ganz wichtig auch für die Heilung und für dieses Wiederfitwerden. Und das war auch, da war ich ja dann das 2. Mal in meinem Leben in einer Reha-Klinik und das 1. Mal mit der Myokarditis. Und jetzt war das so, ich hatte jetzt im Gegensatz zum 1. Mal das Vertrauen, dass es gut werden wird, dass ich jetzt wirklich wieder beitragen kann und dass ich irgendwann wieder gut dastehen werde. Und da habe ich auch einen großen Anteil bei. Und ja, und so bin ich auch schnell wieder ziemlich fit geworden. Und
gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das war das Anstrengendste in der Zeit nach der Transplantation, körperlich oder auch psychisch?
Ja, also körperlich ist natürlich das erste Mal die ersten paar Schritte gehen mit ganz viel Aufbau, damit man sich nach ein paar Schritten auch gleich wieder hinsetzen kann. Das ist natürlich unglaublich. Ne? Das ist unglaublich, wie anstrengend 3, 4 Schritte sein können. Und viel mehr ist es dann auch gar nicht beim ersten Mal. Sehr verängstigt in der ersten Zeit war auch mal der Verdacht, dass ich eine Abstoßungsreaktion habe. Das ist wirklich sowas, das ist so wie so ein Damoklesschwert, was über einen schwebt. Weil wenn man transplantiert ist, braucht man ganz starke Medikamente und zu Beginn erstmal deutlich stärker als zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise. Die reduzieren die Aktivität des Immunsystems, weil das Immunsystem eben irgendwann dann doch, wenn es die Medikamente nicht gäbe, zu stark wäre und mein Herz erkennen würde als fremd und abstoßen würde. Und das ist natürlich eine Bedrohungslage, die schwer zu verstehen ist. Weil man sieht das nicht, das findet tief im Körper statt. Und das auch zu erkennen, da wird man natürlich geschult, aber man muss erstmal alles neu kennenlernen. Und das war wirklich was sehr Angsteinflößendes, ist es für die meisten Transplantierten. Und damit muss man erstmal umgehen. Und so war ich dann auch mal im Krankenhaus und hatte den Verdacht, der sich Gott sei Dank nicht erhärtet hat.
Und das allein bei deiner Vorgeschichte natürlich, wo du wusstest, dein Immunsystem hatte gegen dein eigenes Herz auch schon mal rebelliert im Zusammenhang mit der Myokarditis. Aber was war denn vielleicht auch das Schönste in der Zeit nach der Transplantation? Gibt es bestimmt auch irgendwas, was da besonders vielleicht prägend für dich war?
Ach, das Schönste. Ja, da muss ich gerade überlegen, weil eigentlich das Schönste, ja, das war dann doch der erste Urlaub wieder, den wir extra auch so gewählt haben, dass wir mit meiner Familie eben, also mit meinen Eltern auch gefahren sind, weil die ja auch diese ganze Dramatik, die Reanimation mitbekommen haben. Und ich dann das erste Mal auch jedem zeigen konnte, Mensch, wir können diesem Herzen vertrauen. Das ist jetzt mein Herz. Und das war so ein schönes Erlebnis, auch meine Eltern wieder strahlend zu sehen, die ja 2-mal erlebt haben, dass ich, also bei ihnen zu Hause war das ja mit den Reanimationen, die 2-mal erlebt haben, wie ihre Tochter bei sich zu Hause reanimiert werden musste. Und das war wirklich wunderschön zu erleben, dass ich wieder immer mehr Vertrauen hatte, dass meine Familie dann auch Vertrauen bekam.
Und du hast dich dann letztendlich ja wirklich erstaunlich schnell wieder ins Leben zurückgekämpft. Das hat dir wahrscheinlich geholfen, dass du vorher schon sehr fit warst, aber auch sehr aktiv dann nach der Transplantation weiter mit daran gearbeitet hast. Was war denn für dich so letztendlich die größte Antriebskraft zu sagen, ich mache hier weiter, ich gebe nicht auf?
Ach, die größte Antriebskraft war einfach wieder zu leben. Also zu leben, mit meiner Familie zusammen zu sein und zu wissen, dass ich noch so viel geben kann auf dieser Welt. Und das ist so eine Mischung aus einfach unglaublich viel Lebensmut und Lebenswillen und endlich wieder anfangen zu dürfen. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich drüber spreche, wie wir jetzt gerade und diese ganze Phase, bevor ich transplantiert worden bin, da merke ich auch richtig, wie ich in dieser Angst wieder bin und so richtig merke, wie bedrohlich das alles für mich war, wie sehr ich da auch dem Tode nahe war und wie sich das alles geändert hat. Meine Welt hat sich komplett geändert durch dieses Glück, dieses Spenderherz bekommen zu haben.
Und man merkt ja, du bist ja wirklich wieder voller Elan heute. Trotzdem hast du auch erzählt, du bist nicht mehr die Alte. Also was genau hat sich für dich geändert oder an dir geändert, was du wahrnimmst?
Ja, das ist immer eine wunderschöne Frage, weil ich finde, ich selbst ich bin immer noch die Franzi, die ich vorher war, auf jeden Fall. Und ich achte aber viel mehr auf mich. Ich nehme nicht mehr alles selbstverständlich. Ich genieße mehr, nehme mir auch die Zeit dafür. Und das hätte ich früher wahrscheinlich nicht getan. So immer von einem Ziel zum nächsten und immer so dieses gehetzte Leben. Ich bin jetzt unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen musste, aber dass ich daraus auch gelernt habe, dass das Leben viel mehr ist, als nur am Erfolg beispielsweise gemessen zu werden. Das versuche ich auch ganz vielen anderen Menschen zu zeigen und mit denen drüber zu sprechen, wie wichtig das ist, wirklich sich auf sich selbst stolz zu sein für das, was man erreicht hat und nicht darauf zu warten, dass jemand anderes stolz auf
Und du nutzt ja auch diese neu gewonnene Power für eine sehr schöne ehrenamtliche Tätigkeit, nämlich um dich für die Organspende einzusetzen. Was liegt dir denn bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ganz besonders am Herzen?
Ja, das ist vor allen Dingen meine Tätigkeit bei Transplantiert e.V. Das ist ein Verein von Patienten für Patienten, die von Organspende, Organtransplantation betroffen sind und für Angehörige selbstverständlich, dieses Menschen zu verbinden und die durch diese herausragenden und herausforderungsvollen Situationen zu begleiten, festzustellen, zu beobachten, wie die sich verbinden und wie viel Heilung das alles mit sich bringt. Das ist mir ein starkes Anliegen. Und ja, immer wieder über Organspenden sprechen, über dieses wichtige Thema Herzerkrankungen, wie schnell das eben auch passieren kann, dass man betroffen ist von schweren Leiden. Ja, auch letztendlich zu sprechen, welche Maßnahmen das so gibt, wie zum Beispiel diese Impellerpumpe, die mir ja auch genauso wie die Herztransplantation zusammen mit dieser Hightech-Medizin das Leben gerettet hat.
Und dass sich seinem Herzen gegenüber aufmerksam sein und ja, das Herz braucht Fürsorge und man kann einiges im Leben selber dafür tun, das Herz zu stärken. Und manches hat man wiederum nicht in der Hand und ist dann wirklich
Genau,
schicksalhaft.
und richtig. Und das ist eben auch ganz viel bedeutet, darüber zu sprechen, was man für Symptome vielleicht hat, wenn es einem nicht so gut geht, da auch wirklich ganz dran transparent zu sein mit seinen Ärzten und Ärztinnen und eben auch den Gang zu wagen und auch viel mehr Fürsorge im Sinne von guter Ernährung, Sport, als auch die Präventionssachen, die man so auch hat, auch wahrzunehmen.
Ja.
Ja, das sind immer ganz, ganz wichtige Themen.
Und
Viele
tatsächlich,
Menschen
Herzerkrankung ist nicht
reagieren
nur
zu
einfach
spät
eine
drauf.
Frage, dass man es erst im Alter bekommt, wie man es leider auch gesehen hat bei dir mit noch nicht mal 40 Jahren, dass dann sowas, so ein
Ja.
massives Ereignis eintritt. Vielen, vielen Dank, Franziska, für dieses wirklich offene und sehr nette Gespräch. Ich hoffe, es kann einigen unseren Zuhörern Mut machen.
Ja, das hoffe ich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Was können wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht als Impuls auch mitnehmen? Bei einer fieberhaften Erkältung ist und bleibt Schonung eine wichtige Schutzmaßnahme vor dem Entstehen einer Myokarditis. Doch sie ist keine Garantie, denn in seltenen Fällen misslingt es dem Körper trotzdem, Entzündungsprozesse selbst zu kontrollieren oder das Immunsystem richtet sich sogar direkt gegen die Herzmuskelzellen. Also bleiben Sie aufmerksam dem eigenen Körper gegenüber, wenn zum Beispiel ungewöhnliche Schwäche infolge eines Infektes auftritt. Und immer wieder möchte ich den Appell wiederholen, einen Organspendeausweis auszufüllen, falls noch nicht geschehen. Denn dann sind solche lebensrettenden Geschenke wie bei Franziska vielleicht häufiger möglich in Zukunft. Und damit sage ich auch wieder Tschüss für heute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.